Das hat auch geklappt. Wir sprechen heute über das zu meiner Freude eben gerade veröffentlichte Klimaschutzprogramm 2026 und wie man denn die Klimaschutzlücken füllen kann. Und wir haben das öffentlich, deswegen begrüße ich auch an dieser Stelle die ZuschauerInnen im digitalen Raum, die uns hier heute zuschauen, live und in der Mediathek. Und Herr Minister, da wir ja begrenzte Zeit nur haben, aber wir haben gesagt, wir können das noch hinten dran hängen. Wir können da 10 Minuten länger dann gleich machen, habe ich eben gerade abgesprochen. Würde ich vorschlagen, dass Sie dann einsteigen mit Ihrem Eingangsstatement und wir haben danach die Fragerunde und Antwortrunde.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Beileidsbekundungen, die mich erreicht haben. Wir wissen, Carsten Dreger, bei mir viele Jahre Kollege bei mir in der Fraktion, aber das letzte Jahr auch als parlamentarischer Staatssekretär hier bei Ihnen auch im Ausschuss, ist am Samstag verstorben. Ich habe viel Wertschätzung erreicht. Ich habe das seiner Frau und seinen Töchtern auch gesagt und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die Anteilnahme bedanken. Wir werden morgen im Bundesumweltministerium auch noch mal eine Gedenkveranstaltung machen. Sie sind herzlich dazu auch noch mit eingeladen. Harter Bruch, Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Neben mir sitzt der Tagungsleiter Göcke. Ich glaube, in dieser Legislatur das erste Mal hier. Nee.
Mit Ihnen jedenfalls.
Mit mir, ja. Okay, gut. Herr Göcke ist auf der Schlusskurve seiner Beamtenkarriere. Er wird Ende April in Ruhestand gehen und hat noch die Zeit verlängert. Er hat unter dem Minister Töpfer angefangen, sich Klimaschutzthemen zu beschäftigen, sie maßgeblich mit zu prägen. Und ich bin sehr froh und dankbar für seine Arbeit, auch stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung, die für die Bundesregierung die Koordinierung übernommen haben. Das, was ich Ihnen heute vorstellen kann und das gerade im Kabinett beschlossen wurde, ist das Klimaschutzprogramm 26 für diese Legislatur. Wir hatten genau bis heute Zeit, bis zum 25. März gesetzlich fixiert, ein Klimaschutzprogramm in dieser Legislaturperiode vorzulegen. Wir haben darauf verzichtet, es auszudrucken. Ich habe es einmal mit, damit es auch sichtbar ist. Hat ordentlich Umfang und wir stellen es natürlich digital zur Verfügung. Die Maßnahmen, die wir hier unterlegt haben, schließen die Lücke, die wir aus der letzten Legislatur übernommen haben, in Größenordnung von 25 Millionen Tonnen CO2 bis zum Jahre 2030 und darüber hinaus dann natürlich auch geltend bis 2040 88% Treibhausgasreduktion. Warum machen wir das? Nicht nur, weil wir einen gesetzlichen Auftrag haben, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass wir den Klimawandel stoppen können und müssen, um Existenz des Lebens auf der Welt aufrechtzuerhalten. Man kann es nicht klarer machen. Wir sind alle mittlerweile schon Opfer und Täter zugleich. Wir sind die Generation, die den Klimawandel erlebt, und wir sind die Generation, die erste, die ihn erlebt, und diejenige, die auch was dagegen tun kann. Diese Bundesregierung geht voran und tut etwas dagegen, geschlossen, stehen zu unseren nationalen, internationalen Verpflichtungen. Und ich bin den Kolleginnen und Kollegen aus den Fachressorts dankbar, dass sie kollegial das Ganze mit zusammengetragen, erarbeitet, gewichtet, berechnet und jetzt zu einem Programm und einen Kabinettsbeschluss geführt haben. Was wollen wir erreichen? Nicht nur die Reduktionsziele, was die Treibhausgase betrifft, sondern wir wollen, dass wir auf Europa und auch weltweit den Kurs beibehalten durch Technologie, durch Effizienz, ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen innerhalb der planetaren Grenzen. Wie wollen wir das machen? Durch die Beibehaltung wesentlicher Instrumente, wie zum Beispiel des ETS 1, der sich als effizientes Steuerungsinstrument erwiesen und bewiesen hat. Wir werden einen zusätzlichen Schub für Klimaschutz erreichen, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energien noch einmal beschleunigen. Angesichts der Lage, der geopolitischen Lage, mit der wir konfrontiert sind, Abhängigkeit von Öl und Gas, Preissteigerungen, die vielen Menschen nicht nur beim Benzin, sondern auch beim Heizöl jetzt nachtanken muss oder diejenigen, die industriell Gas brauchen, in schon wieder schwierige Situationen kommen und uns vor Augen führen, wie abhängig wir von Dritten sind, was den Kernpunkt unseres Wirtschaftens betrifft, nämlich die Energie. Deswegen steht die Elektrifizierung damit im Vordergrund und eine der Kernmaßnahmen, die ich Ihnen jetzt vorstellen kann, die hat die Bundeswirtschaftsministerin gestern auch schon bekannt gemacht, ist, dass wir zusätzlich 12 Gigawatt Wind-an-Land-Leistungen ausschreiben werden, sodass es 2030 dann auch ans Netz gehen kann. Das Ganze netzdienlich und regional ausgewogen. Das sage ich vor allen Dingen Richtung Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg, die bisher nicht in dem Maße bei den Ausschreibungen mit profitieren konnten. Das soll im Design mit geregelt sein. Das bringt eine große Einsparung. Wir haben das mal umgerechnet in Tonnen, nicht nur in Tonnen, sondern in Liter Kraftstoff. Oder sind 7 Milliarden Kubikmeter Erdgas, die dadurch erspart werden. 7 Milliarden Kubikmeter und rund 4 Milliarden Liter Benzin. Das entspricht in etwa 9% des Jahresverbrauchs an Erdgas, das wir mit diesen 12 Gigawatt zusätzlich einsparen können, oder 9% des gesamten Kraftstoffverbrauchs aller Pkw oder 90 Millionen Tankfüllungen. Angesichts dieser Zahlen, glaube ich, treffen wir hier eine kluge Entscheidung. Das Zweite, wir werden die Industrie dabei unterstützen, dass sie Prozesstechnologien umstellen können auf Elektrifizierung. Dazu wird es ein neues Förderprogramm geben, unter Federführung der Bundeswirtschaftsministerin, aber auch mit Rücksprache mit uns, finanziert aus dem Klima- und Transformationsfonds. Wir werden die Kreislaufwirtschaft stärken. Für mich durch die Beratung, die ich auch hier mit Kolleginnen und Kollegen hatte, diesen Punkt auch sehr unterstützt. Das sichert unsere Ressourcen und ist auch noch klimafreundlich. Wir müssen dort aufpassen, dass uns nicht wie in anderen Bereichen Länder wie China nicht nur inhaltlich und durch Patente und Innovationen den Rang ablaufen, sondern müssen dort Kurs halten und auch im Zweifel sogar noch schneller werden. Und das Dritte, ich möchte raus aus der Polarisierung. Wir werden, insbesondere wenn es bei der Bevölkerung um die Umstellung ihres bisherigen Lebens geht, heizen Benzin oder fahren, also Elektroauto oder Benziner oder Diesel, da nutzt die Polarisierung gar nichts, sondern wir brauchen kluge, rationale Entscheidungen und gute Angebote. Innerhalb der Koalition haben wir uns darauf verständigt, dass wir insbesondere Menschen mit geringem Einkommen oder geringeren Einkommen sie beim Umstieg auf Elektromobilität unterstützen wollen. Auch im Übrigen noch mal, was auch die Steuerfreiheit der Kfz-Steuer betrifft. Das stärkt nicht nur die Nachfrage nach neuen Pkw, was ganz gut für unsere Konjunkturlage ist, sondern auch durch die Möglichkeiten, die wir jetzt auch bei einigen Fahrzeugherstellern, OEMs aus Deutschland sehen, sehr gute Autos auch auf den Markt bringen, sodass der Umstieg jetzt auf klimafreundliche Antriebe auch möglich und bezuschusst wird. Sei es in dem Fall mehr ein wirtschaftspolitisches Argument bei Hybrid, aber eben auch auf Elektromobilität bis zu 6.000 Euro. Ich bedanke mich sehr für diesen Impuls, der aus dem Parlament heraus auch gekommen ist und der uns auch helfen wird, die Ziele zu erreichen. Und das Dritte, das ich ansprechen möchte, das ist der Bereich, den ich verantworte, Landnutzungssektor, Wald und Böden. Wir haben gemeinsam mit Kollegen Alois Rainer ein langfristiges Programm aufgestellt, Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, das wir beide mit bewirtschaften, wo wir in Kooperation mit den bisherigen Landnutzern eine Umstellung mit präferieren wollen. Das heißt, bisherige trockengelegte Felder, die wieder vernässt werden können und als Moore sowohl einen Wasserrückhalt bieten, den Grundwasserspiegel, den wir brauchen, wo wir wirklich extreme Probleme haben, auch zu stabilisieren, dass die Landwirte, die das nutzen, sowohl beim Zuschuss auf neue, die brauchen dann andere, also andere Traktoren, andere Geräte, auf denen sie, mit denen sie dort unterwegs sind, als auch, dass der Ertrags, die Ertragsminderung, die man, wenn man vielleicht jetzt ein Weizenfeld hat und macht dann eins aus Paludikulturen, dass dies, diese Differenz und die Ökosystemleistung, die erbracht wird, auch bezahlt wird. Das ist einer der innovativen Ansätze, die wir nicht nur geprüft haben, sondern die wir jetzt umsetzen werden und auch ins Ausrollen kommen. Ich freue mich, wenn dies nicht nur Ihre interessierte Zustimmung findet, sondern wenn es uns gelingt, das in Deutschland auch tatsächlich umzusetzen, sodass wir nachhaltig mit unserem Boden, unserer Natur und auch unseren Wirtschaften umgehen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Wir haben jetzt die Fragerunde. Wollen wir das so machen, dass Sie auf die Fragen einzeln kurz eingehen?
Bis gleich.
Wenn das für Sie auch okay wäre, weil wir jetzt ja ein bisschen länger als gedacht Zeit haben, ist das vielleicht ein bisschen dynamischer. Und als erstes hat die Möglichkeit Herr Dr. Gebhardt für die CDU-CSU, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister. Ich hätte zwei Fragen und eine Anmerkung. Die erste Frage: Es gibt ein Thema, das ich in dem Programm nicht finde. Das ist ein mögliches Aufgeben der E5-Vorhaltepflicht an den Tankstellen für Kraftstoff. Und da würden mich die Gründe interessieren. Die zweite Frage: In dem Programm steht bei den Kosten 7,6 Milliarden Euro bis 2030. Wenn ich es richtig verstanden habe, aber deswegen frage ich nach, weil ich mir nicht sicher bin, sind es die kumulierten Kosten bis 2030 und nicht die Kosten pro Jahr? Aber da wäre ich für eine Antwort dankbar. Und meine Anmerkung: In dem Programm im Verkehrsbereich wird sehr stark betont, der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-LKWs und E-PKWs. Und ich möchte mich dafür aussprechen, dass wir diesen Punkt mit viel Tempo umsetzen, für die PKWs, aber insbesondere auch für die LKWs.
Herr Schneider, bitte.
Ja, sehr geehrter Kollege Gebhardt, das Letztere unterstreiche ich. Nicht nur, weil wir bei Ihnen in der Nähe ja auch mit Daimler Trucks den wettbewerbsfähigsten LKW-Truck eben auf dem Markt haben, sondern weil wir den Herstellern, das will ich hier auch einfließen lassen, auch helfen wollen bei der Umsetzung. Und es liegt nicht an den Fahrzeugen, es liegt an der Ladeinfrastruktur, insbesondere bei den LKWs. Und aus diesem Grunde habe ich mich dem Kommissionsvorschlag auch angeschlossen für die Bundesregierung, den Heavy-Duty-Verkehr und die Belastung, die über die Flottengrenzquote dort käme, das abzumildern. Der Hochlauf ist entscheidend, insbesondere was die Ladeinfrastruktur dort betrifft. Und der Bundesverkehrsminister treibt das ja auch absolut voran, wie ich auch generell sagen will. Sie haben vielleicht kaum keine Diskussion öffentlich gehört zur Erstellung des Programms. Wir haben das kollegial über mehrere Monate innerhalb der Bundesregierung vorangetrieben. Und heute kann ich Ihnen das als Programm der Bundesregierung so präsentieren. Im Übrigen auch mit dem Finanzminister, auch da ist Ihre Frage gewesen. Es ist kumuliert, die Summe aus dem KTF, die für Anreize, Investitionsanreize zur Verfügung stehen. Wir haben uns entschieden, keine zusätzlichen ordnungspolitischen Maßnahmen zu machen, sondern gemeinsam mit der Bevölkerung die ausgestreckte Hand zur Erreichung unserer CO2, also Minderungsziele, zu erreichen. Ich halte das für richtig, weil ich glaube, dass wir sonst es nur zu Reaktanz führt, also Ablehnung von Verhaltensänderungen, kein Umstieg auf E-Mobilität zum Beispiel. Und ich möchte nicht, dass wir diese Frage als politischen Polarisierungspunkt haben, so wie es in den letzten Jahren teilweise war. Zum Zweiten die THG-Quote oder die E5. Sie haben ja gerade noch in der Beratung die THG-Quote. die maßgeblich ist für die Frage, wie, welche Einsparungen wir im Kraftstoffbeimischungsbereich haben. Wir haben zugrunde gelegt den Kabinettsbeschluss in der Minderung. Und das ist der Punkt, der für uns dann auch in der, jetzt für die Berechnung zugrunde liegt. Ich freue mich, wenn Sie dort noch im Verfahren sogar noch ambitionierter sein können. Aber meine Bitte wäre jedenfalls, nicht dahinter zurückzufallen. Und die E5-Frage hat für uns da keine weitere Rolle gespielt. Es obliegt dem Verkehrsminister, diese Frage sich noch mal zurückzunehmen.
Ja. Danke schön. Und für die AfD, Herr Ebner, ich würde das gerne, ich würde es gerne kurz absprechen. Okay.
Es ist an der Stelle, glaube ich, wichtig. Wir hatten im Vorfeld ein Verfahren besprochen, wie wir in dieser halben Stunde miteinander umgehen wollen. Wir brauchen an der Stelle schon eine zeitliche Absprache. Wir laufen jetzt in irgendeine ungeregelte Zeitgeschichte rein, wenn wir Frage-Antwort machen, ohne dass wir es in eine Zeit packen. Dann haben wir es nicht mehr im Griff. Ich bitte darum, dass wir das für alle gleich fair gestalten.
Das machen wir. Für die AfD hat Herr Hilse das Wort.
Ich würde dementsprechend auch einen Geschäftsordnungsantrag stellen. Dass, okay. Es war vereinbart, einmal 3 Minuten Fragen. Und ob jetzt der Berichterstatter, steht zumindest bei mir im Zettel, auf dem Zettel, einmal 3 Minuten sozusagen für jede Fraktion. Und wenn jetzt sozusagen eine Fraktion, ein Berichterstatter einfach keine Frage stellen will, oder sondern nur ein Statement abgeben will, dann ist das seine Sache. Das heißt,
ja, das können Sie auch gerne.
Ja, aber ich kriege ja nach einer Minute schon den Gong.
Entschuldigung, die eine Minute war besprochen auch in der Obleuterunde. In der Obleuterunde kam auch das Anliegen, dass es schön wäre und dynamischer wäre, wenn man direkt antworten kann. Den haben wir jetzt kurz Rechnung getragen, weil mehr Zeit ist. Und ich werde jetzt mit Herrn zur Transparenz mit Herrn Schneider kurz besprechen, ob wir die Antwortzeit auf die 3 Minuten eventuell begrenzen können. Dann kämen wir nämlich auch wunderbar hin. Und Herr Hilse, dann haben Sie die Möglichkeit, jetzt etwas zu sagen, aber in den vereinbarten 1 Minute, wie wir es auch im Obleutergespräch besprochen haben.
Gut, ich werde allerdings Fragen stellen. Teil dieses Klimaschutzprogramms ist ja unter anderem, dass also zusätzliche 12 Gigawatt Windstrom an Land ausgeschrieben werden sollen, zusätzlich zu den 115 Gigawatt bis 2030, so steht es zumindest in der Presse. Okay, da sagen Sie was dazu, aber trotzdem, Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie dafür verantwortlich sind für Wald und Fläche. Und Sie als als Umweltministerium sind eigentlich dafür verantwortlich, den Wald und die Fläche zu schützen und sie nicht zu einem Industriegebiet, zu machen. Und diese Diskrepanz, die stelle ich erstmal fest und die würde ich gern von Ihnen erläutert haben. Wie können Sie sozusagen nicht mit Ihrem Gewissen, aber mit Ihrem Auftrag als Umweltminister quasi vereinbaren, wenn Sie sozusagen für Wald und Boden zuständig sind und diesen Wald und Boden in ein großes Industriegebiet in ganz Deutschland ausweiten wollen?
Herr Schneider, ich habe jetzt die Zeit auf 3 Minuten gesetzt.
Ich kann das kürzer machen. Wir haben da eine grundsätzlich unterschiedliche Auffassung. Wir haben Flächenziele für Wind an Land. Wie die jeweiligen Länder das umsetzen, ist in der Hoheit der jeweiligen Länder und der Planungsgemeinschaften. Ich war in Hessen, Grenze zum Landkreis Marburg. Dort hat die Gemeinde mit Bürgerbeteiligung, die haben gezeichnet, 3 große ertragsstarke Windanlagen gebaut, ohne Probleme, ohne Proteste, Zustimmung der Bevölkerung, die verdienen sogar Geld damit und machen sich unabhängig. Das obliegt den jeweiligen Menschen vor Ort, den Verantwortlichen, wie sie es mögen. Es macht uns unabhängig, unabhängig von Öl und Gas aus Russland, aus Katar, woher auch immer. Ich finde, wir sollten unabhängig sein. Und die Windkraft ist die effizienteste Art der Energieerzeugung. Und deswegen hat sie bei uns auch Priorität. Wir machen keine Zusätze, wir heben den Deckel insgesamt nicht an, sondern es bleibt bei den 115. Aber das sind nachholende Ausschreibungen, die jetzt nicht geplant waren, die im Jahre 2028 spätestens an rausgehen und bis 30 auch umgesetzt werden sollen. Wir haben Projekte in der Pipeline, also nicht wir, sondern in Deutschland hat es in den letzten Jahren sehr erfolgreiche Planungs- und Genehmigungsprozesse gegeben, auch durch die Beschleunigung der Vorjahre. Also ich glaube, 20 Gigawatt zusätzlich zur Verfügung stehen und dann tatsächlich auch umgesetzt werden können in den Regionen, die es möchten.
Vielen Dank. Wir haben uns ganz kurz geeinigt, weil Frau Badum gleich raus muss um halb, dass wir kurz tauschen und Frau Badum jetzt die Möglichkeit hat von den Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Möglichkeit. Herr Minister, meine erste Frage geht zum Thema Unabhängigkeit von Öl und Gas. Das haben Sie auch in Ihrer Pressemitteilung und auch in der Pressekonferenz sehr stark betont. Jetzt wissen wir, dass Katharina Reiche plant, die Einspeisevergütung für kleine Solaranlagen komplett zu streichen, was es Menschen ja schwerer machen wird, unabhängig von Öl und Gas zu werden. Wie werden Sie dagegen vorgehen? Das ist meine erste Frage. Zweite Frage wäre, der Expertenrat hat ja eine Einschätzung abgegeben zum Klimaschutzprogramm und sagt, dass die soziale Umverteilungswirkung nicht ausreicht, dass die soziale Flankierung der Klimaschutzpolitik nicht ausreicht. Das ist ja ein großes Thema, was Sie immer verfochten haben. Welche Projekte im KSP werden Sie auf diese Empfehlung hin umarbeiten? Und zuletzt zu den zusätzlichen Mitteln im KTF handelt es sich hier um eine Erhöhung des Haushaltsansatzes im Vergleich zu 2026 in den Programmen. Danke.
Herr Schneider.
Wir sind, Frau Abgeordnete Badum, noch gar nicht in der Beratung des EEG. Mich hat dort weder ein Referentenentwurf noch ein Gespräch mit meiner Kollegin Wirtschaftsministerin bisher erreicht. Deswegen kann ich mich dazu auch nicht äußern. Wir sind aber grundsätzlich der Auffassung, dass wir nicht nur die 80% der jetzigen Stromerzeugung erneuerbar im Jahre 2030 haben wollen und deswegen auch diese zusätzliche Ausschreibung von sehr effizienten Maßnahmen wie zusätzlicher Windräder an Land, netzdienlich und regional ausgewogen. Zweite Frage, was war das nochmal? ERK. Ah ja, genau. Ich habe mir das angeguckt vom ERK. Das wird kritisiert, aber Sie machen nicht einen Vorschlag. Also der ERK selbst. Also ich bin wirklich dankbar auch für, auch wenn Sie Vorschläge noch haben, die auch mit aufzunehmen, einzubringen. Ich habe mich bemüht, nicht nur bei der Frage des Autokaufprogramms, ist eben nicht, dass oben die meisten was verdienen, sondern die können sich das selbst leisten, sondern unten die größten Zuschuss bekommen, also einkommensmäßig. Zweitens wäre mir das auch bei der, also es obliegt natürlich auch der Verhandlung der Koalitionsfraktionen, in der Ausgestaltung, aber auch im Bereich des Zuschusses zur Wärmepumpe haben wir ja auch eine Förderung, die für die Menschen mit den geringsten Einkommen die höchste Förderung vorsieht. Und das Dritte, ich halte das Deutschland-Ticket in der Sicherung, ist jetzt bei 63 Euro, in der Sicherung von Mobilität für Menschen mit geringen Einkommen für einen ganz zentralen Punkt, dass uns das mit Kollegen Schnieder bis 2030 gelungen ist und auch den Ländern das umzusetzen. Das halte ich für zentral. Und ansonsten bin ich auch wirklich dankbar für Ihre Hinweise, die Sie auch haben, um das noch zusätzlich gerechter aufzumachen. So, und was
die Mittel waren zusätzlich.
Die Mittel sind zusätzlich. Das sind zusätzliche Mittel, die werden steigen an. 400 Millionen aus dem SVIK, also Sonderinvestitionsprogramm, und die 7,6 sind aus dem KTF.
Dankeschön. Und als nächstes hat das Wort Herr Blankenburg.
Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal vielen Dank für den Bericht zum Klimaschutzprogramm. Ich glaube, wir sind uns in diesem Saal fast alle einig, dass dieses Programm zentral ist, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und deshalb ist es auch gut und richtig, dass wir uns hier im Ausschuss heute zumindest am Tag der Bekanntgabe kurz damit auseinandersetzen. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Minister. Zum einen, welche Maßnahmen des Klimaschutzprogramms halten Sie für besonders zentral, um unsere Wirtschaft und unsere Energieversorgung krisenfester zu machen? Sie haben ja auch von einem Sicherheitsprogramm gesprochen und das dieses Klimaschutzprogramm darstellt. Und zweite Frage, aus meiner Sicht ist Klimaschutz zentral für eine zukunftsfeste Wirtschaft, wirft aber auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Fragen auf, haben wir durch unzählige gesellschaftliche Debatten in den letzten Jahren gesehen. Deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn Sie noch mal herausstellen, wie das Klimaschutzprogramm konkret den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern erleichtert, insbesondere für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen.
Herr Schneider?
Ja, also ich glaube, der zentrale Punkt ist bis 2030 die Umstellung unserer Energieversorgung, stärkere zusätzliche Ausschreibungen von Windenergie. Das spart uns, wie ich im Vorhinein vorgestellt habe, ja Milliarden Kubikmeter an Gas, das wir importieren müssen. Und das ist ein Kapitalexport, den wir im Inland behalten und zum Inlandsparen führt oder Investitionen. Ich halte das für den richtigen Weg, dass wir uns auf unsere eigenen Stärken konzentrieren und auch besinnen. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, den Stromsparcheck. Das ist ein Programm, das ich übernommen habe aus der Vorgängerregierung, das ich aber noch ausbauen werde. Es ist nicht nur so, dass die Stromkosten sind hoch. Für viele Menschen ist die Abrechnung Ende des Jahres, wenn es von den Stadtwerken kommt, schon auch mit ein bisschen mit Sorge behaftet. Und wir werden das Instrument des Stromsparchecks mit der Caritas zusammen ausweiten. Nicht nur, dass geprüft wird, Mensch, was kostet hier am meisten Strom? Ist es ein alter Fernseher? Ist es der Kühlschrank? Ist es etwas anderes? Also Beraterinnen und Berater, die dabei in die Wohnung gehen und auf Einladung natürlich und dann helfen können, Strom zu sparen. Und auf der anderen Seite aber auch die Investition, einen Kühlschrank nicht den billigsten zu nehmen, der einen hohen Verbrauch hat, sondern einen zu nehmen, der wenig verbraucht und ein bisschen teurer ist. Dazu werden wir Zuschüsse zahlen. Und ich halte das für absolut richtig, dass wir diese Investitionslücke, also diese Eigenkapitallücke, die viele Menschen haben, weil sie auf dem Konto Ende des Monats nichts mehr drauf ist, weil die Lebenskosten zu groß sind oder die Miete zu hoch oder die Einkommen zu niedrig, dass wir denen helfen, auch klimafreundlich nachhaltig zu leben und dementsprechend auch einen Zuschuss quasi für Elektrogeräte auch noch mitzahlen, wenn sie sehr effizient sind. Das stelle ich Ihnen gerne noch mal im Detail vor, wenn wir auch in die Haushaltsberatung gehen. Aber für mich ist das gerade für viele Leute, die nicht viel Geld haben, ein ganz wichtiger Punkt.
Vielen Dank. Und last but not least, ich bin doch sehr erfreut, wie sinnvoll und gut das hier verläuft. Frau Bock, bitte.
Dann hoffe ich, das nicht zu ändern. weil Sie gerade den Stromsparcheck angesprochen hatten. Also das ist ein gutes Projekt, aber ich meine, es löst ja nicht die Klimafrage. Und Sie haben gesagt, Sie wollen nicht polarisieren, aber wenn wir es uns angucken, das Klimaschutzprogramm hätte die Aufgabe, einen Pfad zu geben, wie man Klimaneutralität erreicht, wie das sozial gerecht ist. Und ich finde, all diese Aufgaben werden mit diesem Programm nicht erfüllt. Also die größten Sektoren sind Gebäudebereich und Verkehrssektor. Und das Gebäudeenergiegesetz oder Gebäudemodernisierungsgesetz ist nicht mal mit erwähnt. Da würde mich schon mal interessiert, wie wollen Sie denn auf der Basis, dass Sie in dem entscheidenden Bereich das nicht mit reinnehmen, überhaupt konkrete Berechnungen nehmen, abgesehen davon, dass die Zahlen ja ohnehin veraltet sind, was Sie ja auch selber sagen und wie es der Expertenrat sagt. Und wie sollen Abgeordnete und Minister denn mit so einer Rolle verantwortungsvoll umgehen, wenn das Klimaschutzprogramm eben als zentrale Entscheidungsgrundlage unvollständig ist? Also da fehlt ja einfach ganz viel. Das sind nicht die sozialen Maßnahmen, die notwendig sind. Und mich würde schon interessieren, vielleicht letzte Frage, glauben Sie selber, dass es verfassungskonform ist oder wie bereiten Sie sich auf die Klagen vor?
Herr Schneider.
Ja, Frau Abgeordnete Bock, das tue ich gelassen, weil ich mich sicher fühle, dass die Kolleginnen und Kollegen in Ressorts, aber auch in meiner Fachabteilung und auch die Experten, die wir befragt haben zur Berechnung der Minderungswirkung, dass die korrekt sind. Und die sind korrekt. Ich kann Ihnen das hier heute wirklich guten Gewissens vortragen. Wir hatten eine Lücke zusätzlich zu schließen, die ich aus der Vorgängerregierung geerbt habe. Auch im Übrigen das Urteil, das sich darauf bezogen hat, für das Programm 2023. Und die Vorschläge sind nicht nur geeignet, sondern sie sind hart gerechnet, um da mittel- und vor allen Dingen langfristig einen Umstieg zu haben. Es gibt Sachen, die helfen kurz- und mittelfristig. Das ist die THG-Quote, das ist auch der E-Auto-Hochlauf, vor allen Dingen der Energiebereich, der Ausbau der Erneuerbaren. Und mittel- und langfristig ist die Kreislaufwirtschaft, ist es den Wald umzubauen, um wieder eine CO2-Senke zu werden, ist es aber auch die Akzeptanz, um die Möglichkeit zu erhöhen, in neue Technologien zu investieren. Also noch sind manche Technologiesprünge teurer, also wenn ich da umsteigen will, dann zahlen wir die Differenz. Durch den Hochlauf, man sieht das ja auch bei der Batteriezellfertigung, man hat es bei Solar gesehen, durch die Skaleneffekte, die dann entstehen, werden die Produkte nicht nur konkurrenzfähiger, sondern sie werden sogar billiger und günstiger. Und ganz langfristig rechnen sie sich, weil wir bei den fossilen Energien natürlich geopolitisch abhängig sind. Wir haben jetzt eine Verknappung durch Krieg. Das wird, ich hoffe natürlich, dass das weniger wird, aber man kann darauf nicht setzen. Es ist unabhängig von unserer Einflussmöglichkeit und deswegen setzen wir auf die günstigste und sicherste Energie, die wir haben, und das sind die Erneuerbaren. Und das ist auch das Ziel, das wir in die Bundesregierung damit verfolgen.
Vielen Dank, Herr Schneider. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht das letzte Mal über das Klimaschutzprogramm gesprochen haben in diesem Ausschuss, sondern dass es da weiteren Beratungsbedarf gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal zur Anhörung am 15. April. Ich weise noch ganz kurz darauf hin, dass wir gleich zum Auftakt, Frau Klöckner wird noch einige Worte und sicherlich auch noch eine Schweigeminute für den verstorbenen Kollegen Carsten Träger machen. Und trotzdem wünsche ich Ihnen eine angenehme Osterzeit. Wir sehen uns wieder am 15. April. Vielen Dank.